Frische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus. Ich darf heute mit Raffaela Dichtel sprechen. Wir haben Kontakt über die sozialen Medien bekommen. Und zwar geht es darum, dass du bei dem Besuch einer Querdenken-Demonstration in München, die Anfang des Monats stattgefunden hat, dass du da sehr schöne oder sehr unschöne Erlebnisse hattest. Und über diese Erlebnisse wollte ich mit dir sprechen, aber auch generell zu deiner Einschätzung, was ja unsere Gesellschaft gerade ausmacht. Und bevor wir jetzt in die Materie einsteigen, könntest du uns mal noch einen kleinen Einblick zu deiner Person liefern?
Ja, also ich bin die Raffaela Dichtel. Ich bin seit 3 Monaten Rechtsanwältin. Ich komme aus Passau, bin in Passau geboren, habe da auch Rechtswissenschaften studiert. Genau, und
Und meine erste Frage an dich wäre, warum engagierst du dich so für die Querdenkenbewegung oder für die kritische Bewegung, die derzeit entsteht? Wie kommst du dazu?
Ja, also wie ich dazu komme erstmal, ich habe in den ersten beiden Wochen oder in der ersten Woche hatte ich auch Angst, habe Hamsterkäufe gemacht, habe mich daheim eingesperrt. Mir ist es aber dann schon ganz schnell irgendwie komisch vorgekommen, wie einseitig einfach die Medien berichten und vor allem insbesondere deshalb, was sie eigentlich für Bilder zeigen und welche Angst sie verbreiten. Und das war der Punkt, wo ich dann mir gedacht habe, okay, ich muss mich jetzt mal auch auf YouTube beispielsweise alternativ informieren. Und dass auch immer nur dieselben Wissenschaftler eben auch gesprochen haben auf den öffentlichen Sendern, wo ich mir dachte, das ist jetzt ein unbekannter Virus, wieso hören sie sich nicht andere Meinungen an? Und dann habe ich halt das gemacht auf den alternativen Medien, genau.
Okay, also dann sozusagen dein Hauptbeweggrund war das Gefühl, dass du nicht umfassend informiert wirst zu der Thematik.
Genau, ja.
Könntest du mir da mal ein paar Quellen nennen oder Orte, Medienangebote, über die du dich dann sozusagen alternativ informiert hast?
Ja, das war eigentlich YouTube hauptsächlich. Ich habe ziemlich viel vom Professor Dr. Bhakti eben angeschaut, weil ich den auch menschlich sehr ruhig und sympathisch finde. Und wie er es erklärt, das ist halt Hand und Fuß, genau. Was habe ich noch angeschaut? Ja gut, in der rechtlichen Sicht habe ich eigentlich von Anfang an Markus Heinz verfolgt, weil der das auch immer super gemacht hat, genau. Und so bin ich dann Stück für Stück auch immer Samstag auf den Demos gegangen. Da hatten wir ganz klasse Redner, auch Polizeibeamten und so weiter. Und eben auch den Dr. Weigel aus Passau, der da wirklich das sehr, sehr gut erklärt hat. Und dann bin ich halt immer mehr eingestiegen in das Ganze, weil ich natürlich auch immer mehr dahinter stand dann.
Mhm. Ja. Und da du jetzt natürlich das Recht studiert hast, wie ist denn da für dich der Austausch mit ehemaligen Kommilitonen, Kommilitoninnen, wie ist es auch mit Kollegen, die jetzt schon länger im Beruf sind? Was hast du da für einen Eindruck? Wie ist da das Meinungsbild?
Naja, also das Meinungsbild ist eigentlich so, dass ich jetzt keinen Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin kenne, die das alles für in Ordnung hält, aber die sind halt sehr bedeckt. Die sagen, das ist alles ein Schmarrn und rechtswidrig, aber Mai ist halt jetzt so, ne? Aber dass ich jetzt da jemanden treffe, der sagt, dass das alles so rechtskonform ist, ist mir eigentlich noch nicht passiert. Aber die äußern das nicht nach außen.
Mhm. Ja. Und da du jetzt ja eine Fachmännin bist zu der Thematik, könntest du mal deine rechtliche Einschätzung geben zu der derzeitigen Situation? Also was sind genau aus deiner Sicht die Kritikpunkte an der Situation, wie sie jetzt herrscht in Deutschland?
Ja. Das ist so, im Studium wurde sehr viel Wert im öffentlichen Recht gelegt auf die Grundrechte. Ne? Also wir sind im Studium, wurden die Grundrechte immer als das höchste Gut, das wir in Deutschland Gott sei Dank haben, deklariert. Und natürlich, also es läuft so, dass ich das mal kurz rechtlich erkläre, man hat gewisse Grundrechte und dann gibt es Eingriffe in die Grundrechte und die sind dann entweder gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt. Und in dieser Rechtfertigungsprüfung, innerhalb der Prüfung des Eingriffs von dem Grundrecht, erfolgt eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und jetzt machen wir das mal anhand von einem Beispiel, beispielsweise die Maskenpflicht. Ne? Da habe ich schon mal einen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit beispielsweise. Ja? Und die ist dann durch ein Gesetz oder durch, ja genau, eben Infektionsschutzgesetz gerechtfertigt. Und die Frage ist jetzt aber diese Maßnahme, also die Maske, ist die verhältnismäßig? Und der erste Step in der Prüfung ist immer, okay, wir brauchen einen legitimen Zweck. Und der legitime Zweck ist praktisch ja, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Ja. Ja. Und dann ist der zweite Step in der schematischen juristischen Prüfung, okay, was habe ich denn für Mittel und gibt es Mittel, die weniger einschneidend sind, um den legitimen Zweck zu erreichen? Mhm. Und da fängt es eigentlich bei mir schon an, dass es keine Beweise dafür gibt, dass die Maske das Infektionsrisiko in irgendeiner Art und Weise minimiert. Ne? Mhm. Oder dass das halt, genau, und das ist mir halt, ja, und da fängt es bei mir eigentlich schon an, mhm. wo ich eigentlich schon aus der Verhältnismäßigkeitsprüfung rausfall.
Ja, ja.
Beim legitimen Zweck der Maske eigentlich schon. Mhm.
Ja. Ja, und was eben wahnsinnig interessant ist, dass wirklich keinerlei Diskurs zu der Sinnhaftigkeit geführt wird. Also ja. schon sozusagen, also der Schritt davor ist einfach nicht vorhanden.
Genau.
Nach wie vor, wobei es ja wirklich belegbare Studien gibt, die einfach nachweisen, dass eine Sinnhaftigkeit wirklich definitiv
das RKI selber hat das ja beispielsweise auch in Frage gestellt, wie die Masken schützen. Und die Bundesregierung beruft sich aber auf das RKI. Das heißt im Endeffekt, ja, genau. Mhm.
Und das Argument, das ich auch gehört habe, das ja auch medial publiziert wurde, dass die Maske ja in der Tat nicht unbedingt sehr wirkungsvoll sei, aber die Träger dazu oder darauf immer wieder hinweisen würde, dass andere Maßnahmen wie Abstand halten eingehalten werden, dass sie zu diesem Zwecke durchaus sinnvoll sei. Na, das ist ja ein Argument, dass das sozusagen als Ermahnung an die Bürger.
Ja, gut, aber wir sind ja in einem Eingriff von dem Grundrecht und das kann ich nicht mit sowas rechtfertigen. Mhm. Das ist das, also.
Ja, und wenn ich jetzt da weitergehen dürfte, wie siehst du denn auch die rechtliche oder was ist deine rechtliche Einschätzung im Hinblick auf die Anmeldung von jetzt diesen Demonstrationen von zum Beispiel Querdenken? Da gibt es ja bundeslandspezifisch durchaus unterschiedliche Handhabung. Mhm. Wie hast du das am Anfang erlebt, also der großen Demonstrationen, und wie ist es jetzt im Verlaufe aus deiner Sicht einzuschätzen, also die Handhabung seitens der Judikative der Anmeldungen oder Einschränkungen?
Ja gut, also die Anmeldungen erfolgen ja erstmal eher bei der Exekutive, bei der Polizei. Ja. Also ich muss sagen, dass immer strenger wird und immer schlimmer wird. Und dass sie da definitiv richtig, richtig viele ungerechtfertigte Eingriffe in die Versammlungsfreiheit sehe. Ja. Ich kann da einfach mal ein Beispiel dazu machen, was mich juristisch sehr schockiert hat. Wir wollten letzte Woche eine Versammlung anmelden in Passau. Mhm. Ich war dann dabei mit der Initiatorin, mit der Julia Weigel, in dem Kooperationsgespräch. Da war eben der von der Stadt Passau und auch ein Polizeibeamter, der super verständnisvoll und super nett war, der uns sogar dann auch gefragt hat in der Pause im Gespräch, wo wir uns denn informieren und ob wir da Quellen haben, was mich echt sehr gefreut hat. Mhm. Und dann habe ich mit denen mich ganz gut gesprochen und dann meinten sie eben, okay, es gilt die Maskenpflicht auf der Demo und ein Abstand von 2 Meter. Ne? Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wie sollen wir das umsetzen? Wir müssen dann alle kontrollieren und so weiter. Dann meinte ich eben, ja, was ist mit einem Attest? Ne? Atteste werden nicht akzeptiert. Dann habe ich gesagt, es gibt Leute, die haben gesundheitliche Probleme, die können also nicht von ihrem Recht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch machen, weil sie die Maske nicht tragen können. Naja, und dann hatte ich die halt von der Stadt und auch den Polizisten schon auf meiner Seite und dann meinte der aber von der Stadt, sie müssen jetzt ihren Rechtsanwalt anrufen und zuschalten. Und dann hat der mir ein Gerichtsurteil um die Ohren gehauen vom VG Würzburg, in dem es heißt, dass ärztliche Atteste wegen der Befreiung oder der Maskenpflicht nicht mehr akzeptiert werden, wenn nicht eine ausführliche Diagnose drinnen steht. Also es muss ganz ausführlich drinstehen, warum. Und da muss ich sagen, wir haben das dann gelassen, wir haben die Demonstration auch abgesagt, weil eben auch die Julia Weichel sehr unter Druck gesetzt wurde mit, ja, sie haftet und wenn sich da jemand nicht dran hält und so weiter, also alles Einschüchterung. Mhm. Und ich habe mir das angeschaut und da muss ich sagen, da hat mein Juristenherz geblutet. Ne? Also ich meine, wir haben eine ärztliche Schweigepflicht,
ja,
und das Attest kontrolliert die Exekutive und sie meinten sogar, wir sollen das als Veranstalter kontrollieren. Es gibt niemanden eine Diagnose etwas an, keinen Arbeitgeber, niemanden. Mhm. Und das ist der Wahnsinn. Also es war ein Beschluss, kein Urteil beim VG, aber das ist krass. Also da sind wir echt, und vor allem der Arzt macht ja auch strafbar, wenn er nach außen irgendwelche Diagnosen bringt. Also das ist schon schlimm.
Ja, sehr, sehr interessant. Mhm. Zumal ich auch aus anderen Quellen gehört habe, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg wesentlich konstruktiver miteinander umgegangen wird in diesem Diskurs. Also das ist tatsächlich etwas, was Bayern spezifisch sehr besonders ist, dass hier sehr teilweise auch wirklich nicht mehr nachvollziehbare Forderungen gestellt werden an Antragsteller oder Initiatoren.
Ja. Man muss auch wissen, ganz kurz noch, Entschuldige, dass Bayern hat ja ein eigenes Versammlungsgesetz, also das Bayerische Versammlungsgesetz, und das ist halt richtig hart. Ne? Also das ist schon das strengste in Deutschland sozusagen. Ne?
Mhm. Ja. Kannst du da zwei Beispiele geben?
Ja, beispielsweise die Auflösungsgründe einer Versammlung. Ich habe jetzt leider keinen Gesetzestext da. Mhm. Und auch die Maßnahmen, wenn eine Demonstration beendet wurde, die Polizei dann ergreifen darf, sind halt einfach viel, viel härter.
Mhm. Es ist interessant. Ich kann jetzt nicht genau die Quelle benennen, aber es gibt ja ein Schlagwort, dass sozusagen die Versammlungsfreiheit in Bayern zu Grabe getragen worden ist in den letzten Tagen. Kannst du das so bestätigen?
Ja, weil es ist im Endeffekt, es kursieren ja auch ganz viele Videos im Internet, also zum Beispiel das Recht auf eine Spontanversammlung, das hat ja grundsätzlich jeder. Und die Polizei, ich weiß nicht, die setzt ein, ich habe das schon oft, ich wollte auch in Berlin eine Spontanversammlung anmelden, die setzt einem dann so unter Druck und wenn man jetzt kein Jurist ist und sich nicht auskennt, man will eigentlich dann gar keine Spontanversammlung mehr anmelden, weil die erzählen einen, wenn irgendeiner der Teilnehmer verstößt, dann haben sie die Strafe zu zahlen und die und die und die und die und das stimmt beispielsweise gar nicht. Ne? Also gut, letztendlich schon, aber man kann halt erst die Versammlungsteilnehmer ermahnen und so weiter und so fort und wenn wenn das fahrlässig beispielsweise passiert, dann haftet der Veranstaltungsleiter auch nicht. Und das sagen die einem nicht. Mhm. Und da sehe ich schon ein gewisses Verschwinden der Versammlungsfreiheit. Mhm. Ja.
Also was ich in dem Kontext sehr interessant finde, ist ja, dass andere Demonstrationen und Versammlungen ja ohne jegliche Behinderung haben stattfinden können. Ja. Ungeachtet der Tatsache, dass ich da jetzt nicht werten möchte, was gut ist oder schlecht, sondern mir fällt einfach auf, dass es aus meiner Sicht oder auch aus den Erfahrungswerten, die ich habe sammeln können in den letzten Monaten, dass regierungskritische, in Anführungszeichen, Demonstrationen aus meiner Sicht gezielt erschwert werden.
Richtig,
oder diese Bewegungen. Wie schätzt du generell den öffentlichen Diskurs ein im Moment? Weil letztendlich werden ja diese sozusagen oppositionellen Demonstrationen, also diese Querdenken-Demonstrationen in ein sehr, sehr rechtes Licht gerückt, beziehungsweise wird den Veranstaltern vorgeworfen, dass sie sich nicht genug von rechts distanzieren würden. Wie erlebst du das? Du warst jetzt auf mehreren Demonstrationen bundesweit zugegen. Wie nimmst du das wahr? Wie nimmst du die Zusammensetzung der Menschen wahr? Wer ist dort aus deiner Sicht? Was hast du erlebt?
Also ich war in Berlin und ich muss sagen, ich war einfach überwältigt von der Vielfalt an Menschen. Also ich hab Opis gesehen im Rollator, ich habe Kinder gesehen, ich habe Familien gesehen, ich habe so Hippies gesehen, ich habe Heilpraktiker gesehen, ich habe Leute wie mich gesehen, also es war ein ganz, ganz bunt gemischtes Publikum einfach. Mhm. Und mir tut es im Herzen weh, dass wenn einfach in der gleichen Stadt eine andere Versammlung angemeldet ist, wo sich dann auch Rechte oder Reichsbürger und so weiter befinden, dass das dann mit uns irgendwie in Zusammenhang gebracht wird. Das finde ich eigentlich, das grenzt schon an Verleumdung, weil so ist es einfach nicht.
Also damit spielst du sozusagen auf diese berühmte, in Anführungszeichen, Reichstagsdemonstration an.
Niemand oder auf in Berlin hat von uns davon was mitbekommen, niemand.
Ja, also das kann ich auch bestätigen. Ja. Es ist auch wirklich offiziell nachlesbar, dass das eine, also vor dem Reichstag eine ganz andere Demonstration stattgefunden hat. Die wurde auch von einem ehemaligen NPD-Funktionär angemeldet. Dort war eine eigene Bühne, eigene Sprecher, eigenes Publikum. Und in der Tat wurde das bisher in öffentlich-rechtlichen Medien nicht ordentlich differenziert oder dargestellt. Also tatsächlich war das eine andere Demonstration als die Querdenken 7/11 Demonstration in Berlin. Ja. Was, wenn ich das fragen darf, was empfindest du dann persönlich, wenn du dann eben mit solchen Leuten in einen Topf geworfen wirst?
Ja, es tut mir ehrlich gesagt furchtbar weh einfach. Mir tut es auch deshalb furchtbar weh, weil aus diesem Grunde es auch schwierig ist, mit meinen Freundinnen beispielsweise über das Thema zu reden, da durch die Medien sozusagen alle, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise die Maßnahmen kritisieren, in die rechte Ecke geschoben wird. Und es geht hier nicht um rechts oder links oder um die Mitte, es geht hier um Maßnahmen der Regierung, die kritisiert werden. Mhm. Und um mehr geht es nicht.
Mhm. Also wie ich es verstehe, ist ja die Hauptkritik sämtlicher Teilnehmenden bei diesen Querdenken-Demonstrationen, dass durch das Infektionsschutzgesetz, welches auch nochmal aufgrund dieser Corona-Thematik auch nochmal verändert wurde, dass dieses Infektionsschutzgesetz wenige ermächtigt, sozusagen per Verordnung zu regieren im Moment. Ja. Und dass sozusagen eine parlamentarische Teilhabe de facto nicht stattfindet oder umgangen wird. Und was glaubst du, was wäre nötig, dass wir wieder sozusagen in sozusagen die alten demokratischen Bahnen zurückfinden mit parlamentarischer Teilhabe? Was müsste jetzt passieren? Was wären die Schritte aus deiner Sicht?
Na, also das Erste wäre schon mal, dass die Leute sich nicht so sehr spalten lassen und mehr Menschen an einen Strang ziehen. Gut, dann weiß ich nicht, inwieweit man das umsetzen kann, kann man natürlich aber alles machen, dass man halt mal wieder Volksentscheide einführt und auch einfach mal das Volk fragt. Hm. Ja, natürlich durch geheime Wahlen, eine Ja- oder Nein-Frage. Und ich glaube, da würden wir definitiv gewinnen, was jetzt die Maskenpflicht angeht oder beispielsweise auch andere Einschränkungen. Ne? Weil, nur weil die Leute nicht auf die Straße gehen aus Angst, dass sie diskriminiert werden und in eine Ecke geschoben werden, heißt es ja nicht, dass sie nicht so denken wie wir. Ne?
Ja. Es ist, was natürlich in dem Kontext sehr interessant ist und das habe ich auch am eigenen Leibe erfahren müssen, Leute, die sich kritisch äußern oder die hinterfragen, die um einen offenen Diskurs werben, der im Moment nicht stattfindet, haben oft Nachteile zu erleiden. Also sprich, es werden Konten gesperrt, wie zuletzt jetzt bei den Ärzten für Aufklärung. Mhm. Auf einmal es verlieren Leute ihren Job, werden medial diskreditiert, in Misskredit gebracht. Ich selber habe mit einem großen Kamerahersteller zusammengearbeitet, der dann, nachdem ich von der Berliner Demonstration berichtet habe, aus meiner Sicht, die halt recht neutral war, hat mir dieser Kamerahersteller die Zusammenarbeit gekündigt. Was passiert hier gerade? Was passiert durch diese Angst bei den Menschen?
Ja, die haben Angst im Endeffekt davor, dass sie selber auch in den Topf geworfen werden. Und das ist das Problem. Und aus dieser Angst heraus agieren sie, wie sie agieren. Beispielsweise Arbeitgeber. Ich habe das auch jetzt erlebt bei einer sehr, sehr guten Freundin von mir, wo der Arbeitgeber eben mitbekommen hat, dass sie auf einer Demonstration war, in Berlin war das, genau. Und er ordnete ihr dann an, dass sie einen negativen Corona-Test vorweisen müsse, ansonsten darf sie nicht mehr in die Arbeit gehen. Na, dann habe ich ihr geholfen, einen saftiges juristisches Schreiben aufzusetzen, wo ich eben dann die rechtliche Lage dazu erklärt habe, dass das nicht von seinem Weisungsrecht als Arbeitgeber umfasst ist, dass das Gesundheitsamt bzw. das Innenministerium entscheidet, was Risikogebiete sind und wann man einen Test braucht. Und er hat daraufhin das Gespräch gesucht. Und er meinte dann zu der Mitarbeiterin, also zu meiner Freundin, er steht da nicht dahinter. Er wollte das auch nicht, dass sie den Test macht. Aber der Druck der anderen Arbeitnehmer war so hoch, dass er ihr das anordnen musste. Mhm. Und das ist eben genau das Problem. Mhm. Weil Angst ist die größte Waffe, die es gibt. Das ist das Schlimmste, also das Ureigenste von den Menschen, das Schlimmste ist eigentlich die Angst, die ihn handeln lässt. Und genau das ist das Problem. Und diese Angst wurde bewusst meiner Meinung nach geschürt von den Medien, von Anfang an. Mhm. Und ich verstehe die Leute auch, die Angst haben. Aber ich möchte ihnen einfach ans Herz legen, dass ich ihnen oder dass sie sich bitte informieren und dann einfach schauen, okay, wie geht es meiner Angst jetzt damit, nachdem ich die neuen Erkenntnisse gehört habe.
Ja. Ja. Bloß die neuen Erkenntnisse dringen ja im Moment gar nicht durch. Ja. Ja. Wobei es wirklich großartige Fachpublikationen gibt. Es gibt Wissenschaftler wie Professor John Ioannidis aus Stanford, der einer der meistzitiertesten Wissenschaftler ist und Virologen, Epidemiologen, der schon sehr lang sehr kritisch ist, aber nicht gehört wird. Interessanterweise ist es auch so, dass in den Nachbarländern, zum Beispiel in Österreich, durchaus jetzt auch öffentlich-rechtliche Sender kritischere Stimmen zu Wort kommen lassen. Ich sage da nur Professor Dr. Hadic zum Beispiel. Und was mich einfach in Bezug auf Deutschland wundert, ist, dass Deutschland oder in Deutschland ganz vehement eine umfassende Aufklärung oder ein umfassender Diskurs nicht stattfindet. Ich habe auch vor kurzem die Münchner Runde gesehen, wo Markus Heinz dann als Vertreter der Querdenkenbewegung eingeladen war, hat sprechen können, wenn auch nur sehr eingeschränkt, da er eigentlich nicht wirklich hat aussprechen dürfen, was er aussprechen wollte und sofort eigentlich nach jedem zweiten Satz mit dem Argument, ja, das sind doch alles Rechte und die Querdenkenbewegung sei rechts, niedergebügelt wurde. Ist das für dich eine gesunde Diskussionskultur?
Nee, also ich muss sagen, ich war sehr, sehr schockiert und ehrlich gesagt gleichzeitig habe ich mich ein bisschen gefreut, dass sich die anderen Teilnehmer der Diskussion da irgendwie selber ziemlich blamiert haben und ich hoffe, dass dadurch auch vielleicht wieder ein paar Leute mehr gemerkt haben, was da eigentlich geredet wird. Es wurde explizit immer wieder gefragt, okay, die Sinnhaftigkeit der Maske, der Sinnhaftigkeit des Abstands, es ist keine Antwort gekommen, es ist nie eine Antwort gekommen, es wurde immer wieder vom Thema abgelenkt und so weiter. Und ich denke, das muss doch dann irgendwie auch auffallen. Ne? Also man hat es auch gesehen, eben bei unserem Innenminister, wie er dann immer geguckt hat, als der Herr Heinz eben wieder irgendwas gesagt hat. Man hat es auch gesehen, einfach in seinem Gesicht, der hat keine Antwort drauf. Und ich sage immer, wer schreit, hat Unrecht oder wer lauter wird. Und man hat halt schon deutlich gesehen, wer der Ruhigste in der Runde war. Ne? Genau. Und ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen. Ich glaube, dass es mittlerweile so ist, man hat am Anfang einen Riesenfehler gemacht. Man hat am Anfang viele Virologen nicht angehört, viele Ärzte nicht angehört. Und wenn ich mir das so anhöre, dann glaube ich sogar, dass die Regierung mittlerweile aufgewacht ist in einer gewissen Art und Weise. Aber es sind auch noch Menschen und jetzt einen Fehler zuzugeben und dann irgendwie zuzugeben, dass der Lockdown irgendwie doch eine Fehlentscheidung war, das können sie halt nicht machen. Jetzt müssen sie halt diesen Kurs einfach durchziehen, ne? Als Angst irgendwie zu den eigenen anfänglichen Fehlern zu stehen.
Ja, das ist jetzt eine mögliche Variante. Ja. Ich meine, ein Faktum ist, wir haben nächstes Jahr große Wahlen anstehen. Es ist sicher auch so, dass gewisse Politiker, ich würde da auch unseren bayerischen Ministerpräsidenten Herrn Söder dazu zählen, dass die sich dann auch in gewisser Weise positionieren wollen, was wahrscheinlich nachvollziehbar ist. Es ist nur sehr, 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 sehr wichtig, dass trotz dieser Dinge, die jetzt man hineininterpretieren könnte als Bürger, dass einfach ein klarer Austausch über die Standpunkte stattfindet. Und ich wünsche mir das wirklich sehr, dass das mehr passiert, dass eben diese Angst, die auch nachvollziehbar ist, ich meine, es hat keiner von uns gewusst, was ist dieses Virus, was passiert, dass diese Angst durch Aufklärung, durch Diskurs wieder in geordnete Bahnen gelenkt wird. Weil wir erleben im Moment eine extreme Spaltung in der Gesellschaft.
Ja.
Es geht hinein bis in die Familie, bis in den Kern, dass dort einfach diese Differenzen nicht zuträglich sind.
Ja.
Was siehst du für dich persönlich? Du hast ja auch, oder deswegen sind wir ja eigentlich in Kontakt gekommen, du hast ja wirklich sehr Unschönes erlebt auf dem Weg hin zu der Münchner Demonstration. Ich möchte da jetzt gar nicht zu weit reingehen, aber es ist ein Faktum, dass mittlerweile tatsächlich Gewalt von Menschen gegen andere Menschen ausgeübt wird aufgrund von Angst. Kannst du nur kurz dein eigenes Erleben da mal einbringen? Wie bewegt dich das, dass du sozusagen wirklich Gewalt erfahren hast von Menschen, von denen du es nicht unbedingt erwartet hättest?
Ja, ich muss sagen, das war der Schritt, der mich am meisten eigentlich erschüttert hat, das Erlebnis, Entschuldige, weil ich das niemals gedacht hätte, dass so gegen eine friedliche junge Demonstrantin vorgegangen wird.
Mhm.
Und das hat mich erschüttert und macht mich eigentlich immer noch baff.
Mhm.
Ja.
Ich meine, es wird ja auch, es werden juristische Folgen daraus entstehen.
Klar,
das ist jetzt im Gange, deswegen will ich da auch gar nicht zu weit einsteigen. Ich wollte dich jetzt noch fragen, aus deiner persönlichen Sicht. Es gibt ja jetzt viele Menschen, die sagen, wir sind an der Schwelle zu sehr totalitaristischen Tendenzen in der Gesellschaft, in der Politik.
Mhm.
Manche sprechen von Diktatur. Ich möchte jetzt da nicht so weit gehen, weil wir noch tatsächlich funktionierende Instanzen haben.
Ja.
Aber was ist für dich was wäre für dich so der Kipppunkt, wo du sagst, jetzt stimmt es gar nicht mehr hier?
Wenn die obersten Gerichte jetzt auch noch so viele Fehlentscheidungen treffen würden. Weil ich muss sagen, von Verwaltungsgericht und so weiter bin ich entsetzt von den Beschlüssen. Aber was die Leute dann nicht mitbekommen ist, es geht ja dann in die nächste Instanz. Und da muss ich sagen, die sind meines Erachtens noch ziemlich fair, beziehungsweise handeln noch einigermaßen rechtens.
Mhm.
Und wenn das jetzt auch nochmal passiert, dann ist schwierig.
Ja. Also was mich da sehr bewegt hat in dieser Hinsicht war die Demonstration in Berlin, beziehungsweise der Beginn der Demonstration in Berlin, die ich journalistisch dokumentiert habe. Es war eben so, dass seitens der Polizei bewusst gesprochenes Recht gebogen wurde, indem Menschen letztendlich eingekesselt wurden, zusammengedrängt wurden. Und es wirklich so war, dass einfach eine unfassbare Beklemmung entstand, dadurch, wie eben die Polizei in Berlin gehandelt hat. Du warst auch dort.
Das zweite Mal war ich in Berlin.
Das zweite Mal am 29.08. war das. Ich spreche jetzt von dem 29.08.
Ja.
Das hast du dann ähnlich erlebt wahrscheinlich. Wie ist es für dich als eine junge Frau, die sozusagen auch diesem Staat sozusagen zur Seite steht als Juristin.
Ja.
Wie ist es dann zu erleben, dass tatsächlich wieder das Gesetz seitens der Exekutive gehandelt wird?
Das ist Wahnsinn. Ja. Erschütternd. Das ist einfach Wahnsinn. Wir saßen da auf der Straße. Ich habe dann geschaut bei meinen Rechtsprechungs-Apps. Da stand es eindeutig drinnen. Das ist die Judikative, die ist an oberster Stelle. Und die Exekutive hält sich nicht dran. Es war einfach Wahnsinn. Aber was soll man machen? Da ist man machtlos.
Mhm.
Man sitzt da, denkt sich, okay, wir bleiben friedlich, wir setzen uns hin.
Mhm.
Und dann wird die Demonstration abgesagt, weil der Abstand nicht eingehalten wurde. Ich meine, das ist wie wenn man, keine Ahnung, 1000 Schweine immer in eine Halle reintreibt und dann macht man zu. Natürlich können die irgendwann Abstand nicht mehr halten. Und das konnten wir auch nicht mehr, so stark wir es dann auch wollten.
Mhm.
Aber ich kann nicht vorn zusperren und hinten die Leute reinlassen. Das war Taktik, meiner Meinung nach.
Und was ist jetzt dein Ansatz aufgrund dieser ganzen Erlebnisse, die du jetzt hier mit uns teilst, freundlicherweise? Was glaubst du, wie kannst du Menschen erreichen, die dich bisher nicht verstehen mit deinen Aussagen? Du hast ja auch von Freundinnen erzählt, die dir erstmal die Freundschaft gekündigt haben, gesagt haben, du bist ja jetzt eine Rechte.
Nee, umgekehrt, sie haben es gesagt und ich habe sie gekündigt.
Oder so rum, ja. Es ist schlimm so oder so rum.
Ja, klar. Ja.
Aber wie versuchst du, wieder mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen?
Na gut, es gibt Leute, die hören einem von Anfang an nicht zu. Da ist mir dann meine Energie auch zu schade, da lasse ich's. Und dann gibt es Leute, einfach lange und viel und ruhig vor allem unterhalten. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die werden da laut und die sagen, checkst du es nicht und bist du dumm und so. Und das ist, finde ich, der falsche Ansatz. Sondern einfach vielleicht mal sagen, hey, du kennst mich, wir sind seit 12 Jahren befreundet, du weißt, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein schlauer Mensch. Bitte tu mir nur für unsere Freundschaft einen Gefallen und guck dir nur 3 Videos an. So mache ich eigentlich bei meinen Freunden. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, Raffi, mein Spitzname, lass mich mit dem Quatsch in Ruhe. Und dann gibt es Leute, die machen das und wenden sich dann wieder an mich. Und das finde ich halt wichtig. Und ich würde es halt auch wichtig finden, das ist zwar mühsam, aber dass man sich einfach vielleicht als Mensch vornimmt, dass man in der Woche so ungefähr 4 bis 5 Personen, egal wo man sie trifft, einfach mal versucht aufzuklären. Dass man sich das so ein bisschen als Lebensaufgabe nimmt. Das ist sehr mühsam, aber man hat auch oft wirklich tolle Erfolge.
Ja, ja. Interessant. Und wir hatten es vorher schon etwas angekratzt, das Thema. Es geht ja auch generell um die Zukunft. Was soll werden? Du meintest ja schon, du würdest dir wünschen für unsere Demokratie, dass wieder mehr direkte Teilhabe stattfinden kann. Es war ja auch so, am 29.08., dass Michael Ballweg die Versammlung eröffnet hat, mit dem Ziel, eine verfassungsgebende Versammlung zu starten in Berlin. Das wird jetzt oft in den Medien auch als quasi umstürzlerische Aktion gewertet, wobei eben explizit von Michael Ballweg gesagt wurde, wir stehen zum Grundgesetz. Die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes sind ganz wichtig und wir wollen einfach dieses Grundgesetz wieder reinstallieren, genau. Und um Positives erweitern. Ja, das ist natürlich wieder etwas schwammig natürlich, ja, ausgedrückt. Es geht aber darum, eigentlich wieder eine direkte Demokratie zu etablieren.
Ja.
Ja, also zum Beispiel Schlagwort imperative Mandate, dass sozusagen gewählte Volksvertreter,
ja,
ihrem Wahlversprechen oder ihrer Aufgabe nachkommen müssen. Und wenn sie dies nicht tun, dass diese wieder abberufen werden können. Also eigentlich ähnlich, so habe ich das verstanden, da kannst du dir dann mal deine Sicht geben, ähnlich das zum Schweizer Modell zum Beispiel der direkten Demokratie. Oder wie hast du das erlebt?
Was
oder
genau,
verstanden jetzt diese Aussage, man möchte jetzt sozusagen die Verfassung gestärkt wieder oder schaffen sozusagen auf Basis des Grundgesetzes?
Ich habe das eigentlich eher so verstanden, dass das, was geschrieben ist, schon toll ist, aber es vielleicht schön wäre, wenn sich daran auch wieder gehalten werden würde. Und insbesondere auch, dass sage ich mal, die Entscheidungsmacht und auch alles wieder mehr vom Volk ausgeht. Ich meine, wir haben ja im Endeffekt eine indirekte Demokratie. Ich meine, wir wählen mit 2 Stimmen jemanden, der dann, wie lange ist die Legislaturperiode? Jetzt wird es peinlich. Nee,
also
ja,
alle
4 Jahre. Ja, genau. Ja. Alle 4 Jahre, genau. Und das ist halt, finde ich, zu wenig eigentlich. Viel zu wenig Mitbestimmung.
Also du hast es dann auch ähnlich verstanden wie ich. Es geht darum, das Grundgesetz in seiner Form sozusagen wieder einzuführen.
Genau.
Und aber noch mehr direkte Demokratie zu implementieren.
Genau, das Ganze.
So,
ja.
Also,
so, ne? Habe ich es verstanden. Ja, genau.
Weil das wird tatsächlich auch nicht ordentlich wiedergegeben bisher. Ja. Ne? Und einfach nur gesagt, ja, das sind alles Umstürzler, die Demokratie abschaffen wollen.
Nein, man möchte im Endeffekt eigentlich nur das, was geschrieben ist, halt auch, dass so gehandelt wird.
Also es geht um ein Mehr an Demokratie, laut Aussage der Veranstalter oder der Hauptredner. Raffaela, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Was ist dein persönlicher Wunsch für die nächste Zeit?
Mein persönlicher Wunsch ist, dass einfach die Leute bitte, bitte offener sind für unsere Bewegung und uns einfach mehr zuhören und sehen, was wir ihnen eigentlich mitteilen wollen. Und dass wir einfach in der Familie, als auch Freunde und so weiter, dass man einfach zusammenhält und dass man sich einfach ohne irgendwelche Vorwürfe, haltlose Unterstellungen mit rechts oder sonst was, sich einfach normal unterhalten kann und gemeinsam an dem Strang zieht. Und dass wir ehrlich gesagt auch mehr werden, ja, das wünsche ich mir auch. Aber wir sind eh schon viele und da bin ich froh drum. Hm. Genau.
Also ein Zurück zur Empathie, ein ja. Zurück zur Mitmenschlichkeit,
ja, genau.
Und dann ein Zurück zum ehrlichen, offenen Austausch auf Augenhöhe.
Genau.
Ohne
genau.
Vorurteile.
Ohne Vorurteile, das ist das Wichtigste, ja.
Hm. Ja. Jetzt wollte ich dich noch fragen, wo können Leute dich verfolgen in sozialen Netzwerken? Hast du Publikationen, die du teilen möchtest? Wie informierst du Personen, die dich jetzt sozusagen näher kennenlernen wollen, die Inhalte von dir nachverfolgen wollen? Gibt es da Möglichkeiten?
Ich habe eine Facebook-Seite, aber da teile ich eigentlich im Endeffekt Artikel, die ich gut finde. Mhm. Ich heiße im Facebook genauso, wie ich mich jetzt auch hier vorgestellt habe. Und ansonsten informiere ich die Leute, ich bin gar nicht so auf die breite Masse, sondern ich mache das wirklich, wenn ich zum Bäcker gehe, dann rede ich mit der Bäckerei-Fachverkäuferin und wenn ich in Sport gehe, dann rede ich da die Leute an. Also ich mache das eher auf dem Weg und gebe ihnen dann halt die Sachen mit, wie sie sich informieren können. Und wir arbeiten jetzt auch gerade an einem Flyer, genau, und ja, genau, eher so regional passer Umgebung und so schaue ich halt, dass ich irgendwas erreichen kann. Ja,
ja. Und noch als allerletztes, du hast ja bisher in einer Kanzlei gearbeitet, warst angestellt, so hatte ich es richtig verstanden, und wirst dich jetzt aber auch selbstständig machen als
Anwältin. Also
ist das richtig?
In das Angestelltenverhältnis möchte ich auf jeden Fall nicht mehr. Und es ist da einiges in der Planung, aber da kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen. In einem Monat steht das dann fest. Mhm. Aber ich kann noch nicht so viel dazu jetzt sagen.
Okay, ja. Also wir bleiben ja in Kontakt, ja. Und ich bin sehr gespannt, wie das alles weitergeht. Und wer weiß, vielleicht werden sich ja dann auch in beruflicher Natur Menschen an dich wenden können in Zukunft.
Das ist mein Ziel, ja.
Ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch.
Dankeschön.
Und die Zeit.
Es war sehr, sehr, sehr schön hier.
Danke dir.